Liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen im Jahr 2026 und damit erstmal Happy New Year von uns beiden. Und wenn ich von uns beiden spreche, dann meine ich natürlich auch den Benni. Hallöchen erstmal.
Hallo, ich war lang nicht mehr.
Das stimmt. Und übrigens, willkommen zurück hier im Podcast Football's Coming Home. Das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen. Ihr seid nicht falsch abgebogen, ihr seid genau richtig. Wann war denn das letzte Mal, wenn du das gerade ansprichst?
Boah, das ist schon ein paar Tage her. Ich glaube, ich war im letzten Jahr nur einmal dabei.
Dann muss es aber ziemlich exakt vor einem Jahr gewesen sein. Weißt du, was wir da aufgenommen haben?
War das das Special mit den Flop 10?
Exactly.
Aha.
Unsere Flop 10 Stadionerlebnisse. Falls ihr das nicht gehört habt, tut das gerne mal. Es ist vielleicht jetzt durch das eine Jahr nicht mehr so ganz aktuell, aber es war eine lustige Folge. Insofern kann man die immer hören eigentlich.
Ich wollte gerade sagen, es ist ein zeitloser Klassiker an meinem.
Wir müssen uns mal irgendwie eine neue Kategorie überlegen, wo wir sowas mal wieder machen können. Wir haben ja auch mal über Pyrotechnik diskutiert. Wir müssen mal irgendwie wieder ein Special zusammen machen, ne? Aber wir denken uns was aus, spätestens im Sommer nach der WM. Ja, wir hoffen natürlich, ihr seid gut ins neue Jahr gekommen. Donald Trump arbeitet ja sehr daran, den nächsten Friedenspreis zu holen auf seine Art und Weise. Und aber es ist erstmal ganz gut, Benni. Ich hoffe, du bist dem Sturm Elli entronnen, dem Stromausfall in Berlin.
Ja, es hat zum Glück den Ostteil, das hat gut verschont. Bei mir war alles schön.
Ich war ja jetzt am Wochenende von Freitag auf Samstag zumindest in Berlin, habe noch meine Restgeschenke abgeholt. Und es war wirklich gut, dass ich am Freitag geflogen bin. Das war eine sehr gute Entscheidung, weil mit Bahn wäre auch am Freitag schon nichts mehr gegangen.
Ja, aber Hölle, war. Das war übel.
Ja, ja. Ich habe mich nur gewundert, als ich in Berlin ankam. Hä? Was denn für ein Sturm? Hier war nichts. Ich hatte den entspanntesten Flug überhaupt. So. Und der Pilot war aber gut drauf. Er war ein bisschen verwirrt, weil er sagte am Anfang oder am Morgen, so um 7 Uhr, war er noch nicht ganz da und begrüßte alle Passagiere auf den Flug nach Berlin-Tegel. Und dann, er hat sich aber schnell korrigiert und hat gesagt, Berlin-Schönefeld. Und dann sagte er so zum ersten Offizier so, sag mal, André, wie heißt denn das Ding jetzt? Der so, BER. Ah ja, stimmt, so BER. Also er ist in der Vergangenheit wohl...
TXL gibt's nicht mehr, ne?
Er ist wohl in der Vergangenheit noch nicht, oder er ist beziehungsweise seit dem Neubau des BERs ist er den wahrscheinlich noch nie angeflogen.
Na, Hauptsache nicht Tempelhof, wa?
Das wollte ich auch gerade sagen. Sag mal, André, warum sind denn da jetzt Leute auf der Schatten? Ja, und die Rückreise war natürlich noch wilder. Mit einmal schlafen in Frankfurt, weil ja keine Direktzüge fuhren. Ja, das war sehr toll. Aber wir wollen über Fußball reden. Und apropos, der Spieltag hat ja auch dafür gesorgt, dass nicht alle Spiele stattgefunden haben. Werden wir gleich drüber sprechen. Fangen wir mal an mit dem Thema der Woche. Es ist, sagen wir mal, eher ein Themachen, weil wir wollen so ein bisschen auf die Transferaktivitäten der Teams gucken. Ich habe das mal so ein bisschen zusammengefasst. So, dass was ganz Großes ist ja bisher noch nicht passiert, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ich kann ja mal ein paar Namen in den Raum werfen. Also Leverkusen hat die Leihe von Echeverry abgebrochen. Die Frankfurter rüsten die Offensive richtig auf mit Ebno Talib, der ja jetzt auch am Wochenende getroffen hat, mit Kali Mwendo und Keita Kusuki. Stuttgart hat Jeremy Arevalo geholt. Mönchengladbach hat ausgeliehen Kota Takai von den Tottenham Hotspur. Augsburg hat Michael Gregoritsch geholt und Yannick Keitel ausgeliehen. Wen ich auch noch sehr interessant finde, Jermaine Simpson-Percy von Manchester City, spielt auf Leihbasis jetzt beim FC. Und der HSV hat Damien Downs nach England verliehen. Ich glaube nach Southampton, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Andersrum. Der kam von Southampton zum HSV.
Ja, stimmt. Aber ich habe mich nämlich schon warum steht der hier bei mir eigentlich bei Abgänge drin? Ich habe mich schon gewundert. Ich hatte das nämlich auch andersrum in Erinnerung. Da muss ich hier irgendwie falsch aufgeschrieben haben. Ja, ansonsten, ja, also gerade die großen Vereine halten sich noch zurück. Die Bayern haben ja schon signalisiert, dass sie jetzt nicht unbedingt was tun müssen, tun wollen. Sascha Boe wird vielleicht noch gehen, aber ansonsten doch alles sehr ruhig, ne?
Ja, na, viel ist nicht los. Was jetzt, der Trainermarkt, der bebt natürlich, ne? Ich glaube, das heißeste, spannendste Gerücht ist irgendwie Riasson zum FC Liverpool. Aber sonst ist recht viel Ruhe.
Was, im Ernst? Clubs.
Ja, das ist aber auch noch recht neu. Das ist jetzt erst vor ein, zwei Stunden aufgekommen.
Ich wollte gerade sagen. Im Ernst?
Aber sonst ist nicht so viel groß bei den Großen, wie du schon sagst.
Was ich bei Eintracht Frankfurt halt, also im Prinzip, die starten quasi einen neuen Anlauf im Sturm. Ne? Ich habe jetzt Amai Mouni, Edge Guyab ganz vergessen. Was ich so ein bisschen spannend finde, ich meine, wenn du dir auch die Spieler so anguckst, ich meine, Kali Muendo, ich glaube, der kommt vom Nottingham Forest, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ansonsten Ebno Talib natürlich bisher Top-Torschütze in der zweiten Liga für Elversberg. Amai Mouni, Edge Guyab ist, glaube ich, nicht Top-Torschütze in der dritten Liga. Also er zählt auf jeden Fall zu den Besten da, kommt ja von der zweiten von Hoffenheim, hat den MSV auch ziemlich auseinandergenommen. Aber es ist schon interessant, was für einen Weg die Eintracht da geht. Also quasi weg von den, ich will jetzt nicht sagen, europäisch größeren Namen, weil das sind Wahi und Batshuayi jetzt nicht wirklich. Aber dass du dann doch eher in den eigenen Ligen guckst und halt die nimmst, die bisher performt haben. Aber es ist natürlich auch ein Risiko, ne?
Es ist ein neuer Ansatz, ne? Es ist der eher kleinere Ansatz, den man jetzt eher Mittelfeldteams wie Mainz, Union und Co. zutraut. Am Ende hat Frankfurt oft den goldenen Riecher gehabt, was Stürmer angeht. Ich meine, ob es ein Kolomoani ist, ob es ein Marmoush ist, die für horrende Summen gegangen sind. Aber dass so viel auf einmal kommt, finde ich auch sehr, sehr überraschend, muss ich sagen.
Also es wirkt glatt so, als ob sie da jetzt versuchen, das, was sie im Sommer gemacht haben, da offensiv so ein bisschen eine Rolle rückwärts zu machen. Wobei du jetzt auch trotzdem ja auch noch gutes Personal hast, also beispielsweise ein Can Uzun. Aber ansonsten Köln, also Simpson Percy finde ich vielleicht noch ganz, ganz spannend. Bin wie gesagt gespannt, wie der sich jetzt in dem halben Jahr da noch so tut. Es ist halt immer brutal schwer, gerade jetzt für so junge Spieler, ne, neues Umfeld, und dann sollst du da jetzt gleich sofort performen. Ich bin da tendenziell eher kein riesiger Fan davon, von Laien im Winter generell nicht, aber dann auch noch von so jungen Spielern, weil die sich eingewöhnt haben, wenn überhaupt, ist das ganze Ding auch schon wieder vorbei. Wie siehst du das?
Es kommt so ein bisschen aufs Niveau an. Wenn man jetzt mal bei Union guckt, Olovasium, Godpower, Ogbemudia, der jetzt für ein halbes Jahr von Union zu Mannheim wechselt, das ist zum Beispiel eine Laie, die ich super finde. Ein junger Spieler ohne Profi-Erfahrung wechselt aus der Bundesliga in die dritte Liga, kann da spielen. Das sehe ich nur positiv. Aber diese Laien auf einem Niveau, und ja, Premier League und Bundesliga ist vielleicht nicht ganz eine Höhe. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel der Herr. Wie spricht man denn aus? Percy? Der Herr Simpson. Der Herr Simpson, wir bleiben ja bei Herr Simpson. Der jetzt auch noch nicht die Unmenge Erfahrung an Premier League gesammelt hat. Ob der dem FC direkt helfen kann, das. Sei mal dahingestellt. Worauf ich gespannt bin, aber, und das ist ein fester Transfer, ist die Conte'sche Flügelzange beim ersten FC Heidenheim. Jetzt auf beiden Flügeln mit einem Conte bewaffnet. Das kann lustig werden.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden ja gleich nochmal auf den Spieltag gucken. Fand übrigens witzig, wenn du sagst, Herr Simpson, ich habe, weil ich auch gerade Amai Mouni, Edge Guyab angesprochen habe, als ich ja damals in Hoffenheim mit dem MSV war, ich habe das Spiel getickert. Und das ist ja ein sehr langer Name. Und irgendwann hatte ich keinen Bock mehr, weil ich auch Edge Guyab grundsätzlich immer falsch geschrieben habe. Und da habe ich irgendwann im Ticker, soll man ja nicht, eigentlich kannst du das nicht abkürzen, aber ich habe dann irgendwann nur noch Amai Mouni geschrieben, weil der natürlich auch überragend gespielt hat und gefühlt an jeder Offensivaktion beteiligt war. Und ich irgendwann dachte, mein Gott, jetzt reicht doch jetzt mal wirklich. Ja, da ist Simpson Percy natürlich. Aber wie gesagt, spannender Name auf jeden Fall. Müssen wir auch mal gucken, was da jetzt noch abgeht. Das Transferfenster ist jetzt noch bis Anfang Februar sogar noch offen. Ne?
Jawohl. Einen Namen will ich noch erwähnen, den finde ich nämlich sehr spannend. Ja. Beim SV Elversberg ist ja die Stürmerposition vakant gewesen. Da wurde sich mit David Mokhwar verstärkt, von der zweiten von Hoffenheim. 8 Spiele nur gemacht, dabei 3-mal getroffen. 1,5 Millionen Ablöse ist eine Stange Geld für den Zweitligisten. Aber gucken, ob sie die Million gut verwertet haben. Den finde ich gut, den finde ich stark. Ich bin gespannt, was der reißt in der zweiten Liga.
Das ist auch irgendwie so ein typischer Elversberg-Move, ne?
Ja, und irgendwie...
Also ich kann mir auch vorstellen, dass der da voll einschlägt.
Letztes Mal auch wieder, 21 Jahre alt, noch nicht allzu viel Profi-Erfahrung. Warum soll es nicht funktionieren? Also gerade bei Elversberg auch wieder so ein bisschen Frankfurt-mäßig, das kleine Frankfurt, die Stürmer klappen immer. Und warum nicht auch er?
Hat er auf jeden Fall ein nettes Ziel vor sich. Vielleicht dann noch Ebnu Talib zu überholen. Das wäre übrigens witzig, wenn Ebnu Talib dann trotzdem Top-Torschütze in der zweiten Liga bis zum Ende der Saison. Wird natürlich nicht passieren. Ne?
Sagen, dafür war es nicht genug, bin ich der Meinung, was er getroffen hat.
Es wäre nur irgendwie witzig oder so. Oder wenn er dann noch überholt wird von David Mokwa. Ansonsten, ja, den Rest kann man, glaube ich, so ein bisschen vernachlässigen, oder? Müssen wir einfach mal gucken, wie sich das entwickelt und ob da noch ein paar größere Transfers noch dazukommen.
Genau, es gibt ja noch ein paar spannende Gerüchte, sagen, wie gerade erwähnt, Riasson bei Union, die gefüllte komplette Abwehrreihe, ob Late, ob Duki könnten noch für größere Summen wechseln. Ich glaube, da kann auch viel passieren, aber auch am Ende nichts, wie es oft der Fall ist im Winter.
Ihr erfahrt es auf jeden Fall spätestens bei Plättigol. Oder Fabrizio Romano.
Aber
oder,
nur, wenn Paris Bronner zur EM fährt.
ja, Paris Bronner. Ich glaube, immer wenn dieses Thema auch aufkommt, überlegen wir immer wieder, wo der eigentlich gerade spielt, ne? Ich glaube, ich hatte das vor ein paar Monaten schon mal.
Der ist bei Monaco, oder? Der ist nicht weggegangen von da. Der ist, warte, ja doch, der ist bei Monaco. Hat auch schon 4 Spiele Liga A gespielt. Überraschung,
wow.
Ohne Scorer.
Stark. Na naja, gut, ich höre ja auch schon wieder Stimmen, die Loris Karius in die Nationalmannschaft quatschen. Was natürlich, sagen wir mal so, im Vergleich zu Paris Brunner deutlich realistischer ist. Aber ja, muss auch nicht sein. Ansonsten wollen wir uns mal den Bundesligaspieltag angucken. Er war ja relativ schlank unterwegs. Ich spreche einfach mal alle Spiele durch und dann picken wir uns einfach mal das raus, worauf wir Bock haben, so wie wir das immer machen. Es ging schon sehr torreich los. Am Freitagabend Frankfurt gegen den BVB am Ende ein 3:3. Besagter Ebnu Talib hat direkt getroffen. Dann am Samstag die Freiburger haben den HSV geschlagen mit 2:1. Wieder sehr viele kritische Schiedsrichterentscheidungen. Ein gegebener Elfmeter, ein Foul von Mansambi an Toro Nariga, das nicht gepfiffen wurde. In Bremen wurde nicht gespielt gegen Hoffenheim. Spiel wurde abgesagt wegen des Sturms. Dann ein Spiel, wo du vor Ort warst. Union gegen Mainz, ein 2:2. Die Urs-Fischer-Rückkehr wirst du bestimmt gleich was dazu erzählen. Auch auf St. Pauli wurde nicht gespielt gegen Leipzig. Heidenheim und Köln ebenfalls 2:2. Das Abendspiel relativ deutlich. Der VfB gewinnt mit 1:4 in Leverkusen. Und das, obwohl Leverkusen so ein bisschen der Angstgegner war, aber Pustekuchen. Und dann am Sonntag die Gladbacher relativ deutlich 4:0 gegen Augsburg. Ein Doppelpack von Haris Tabakovic. Und die Bayern, ja.
Knappes Ding, ganz, ganz knappes Ding.
Mit einem schlanken 8:1 gegen den VfL Wolfsburg. Was möchtest du gerne besprechen?
Na, fangen wir an mit dem Freitagabendspiel, wa? Wenn wir schon dabei sind, das 3:3. Ich fand es ganz lustig von Ebnu Talib nach dem Spiel, wie er selber meinte, ja, ich dachte, ich hab's schon verkackt, bevor er den Ball zum 2:2 eingeschoben hat. Ist ja auch ein Frankfurter Junge. Ich finde es immer schön, wenn heimische Spieler zu ihrem heimischen Verein, zumindest regional gesehen, zurückkehren und da erfolgreich sind. Und ich glaube, ein Tor zum Einstand gibt Schlechteres zum Start, wa?
Ja, ich hatte aber auch den Eindruck, also ich habe das Spiel leider nicht live gesehen, sondern nur die Highlights, aber ich hatte den Eindruck, dass er auch im Spiel gut schon eingebunden war, was du jetzt gar nicht so sehr vermutest, dass das jetzt so fix geht. Aber er wirkte alles andere als ein Fremdkörper, hatte, glaube ich, noch ein, zwei andere gute Gelegenheiten. Und also besser geht's doch gar nicht, oder? Also einen besseren Start kannst du dir im Prinzip nicht wünschen.
Ja, ich glaube, 3 Punkte wären ihm lieber gewesen. Ist natürlich eine wilde Schlussphase gewesen. Natürlich. 96. Minute, Kani Chukwuemeka mit dem späten Ausgleich. allgemein, also ein 3-3 zum Start des Spieltags. Ich glaube, der Name Frankfurt gegen Dortmund verspricht viel. Und wir haben viel bekommen. Das können wir, glaube ich, so zusammenfassen.
Eine Sache, die ich dich auch gerne mal fragen wollte. Ich glaube, die Diskussion haben wir in dieser Saison schon mal gemacht, gehabt. Die Frankfurter Eintracht hat jetzt wieder Kauer Santosch sozusagen im übertragenen Sinne die Nummer 1 gegeben. Also er ist jetzt wieder der Stammkeeper. Ich frage mich so ein bisschen, das soll jetzt nicht ketzerisch sein, aber wieso? Also ich habe neulich, ich glaube mal, beide Keeper, also mit Michael Zetterer, mal den Vergleich gehabt. Also an allen Statistiken, die an Torhütern so relevant ist. Und Zetterer war, glaube ich, in 80% der Statistiken vorne. Natürlich muss man das auch, ist das alles mit Vorsicht zu genießen. Aber dieses andauernde Hin und Her auf dieser Torhüterposition bei der Frankfurter Eintracht, ich verstehe es einfach nicht.
Ja, es bringt dir langfristig nichts. Ne? Also ich sehe schon, warum man Kawasan das spielen lässt. Das ist der jüngere Torhüter mit vermeintlich höherem Potenzial, der dir vermeintlich mehr Geld bringen kann langfristig, der auch noch lange gebunden ist an deinen Verein. Aber es bringt keine Sicherheit rein, es bringt keine Routine rein. Durch die ständige Wechsel etc. ist ein guter Mann. Ich hätte wahrscheinlich die Saison durchspielen lassen etc., wenn ich Trainer bei der Eintracht wäre. Schlau werde ich da auch nicht draus. Ich bin an sich Fan von Kauer Santos. Ich bin Fan von Kauer Santos mit Ball am Fuß. Aber gerade auf der Linie zeigt er dieses Jahr einfach Schwächen, die er letztes Jahr nicht gezeigt hat. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht der Kreuzbandriss doch noch seine Folgen zeigt oder ob es dann doch die mangelnde Spielpraxis ist. Aber ob Kauer Santos in der Form die Dauerlösung ist, wage ich dann auch zu bezweifeln für einen Champions League-Aspiranten.
Also letztendlich, du hilfst ja keinem der beiden Keeper.
Nein, ne? Überhaupt nicht.
Also jetzt, ich stell dir mal vor, ich meine, er war ja schon letztendlich verbrannt, dann holst du Zetterer wieder zurück. Den setzt du jetzt wieder auf die Bank. Jetzt ist der Druck letztlich wieder bei deinem jungen Keeper ja liefern zu müssen. So, und wer weiß, ob er jetzt wieder einbricht, was machst du denn dann? Machst du wieder eine Rolle rückwärts? Also,
ja, das ist die Frage. Wirklich? Also, das ist natürlich immer leicht zu sagen von außen, wir sind nicht dabei, wir wissen nicht, was auf dem Trainingsplatz passiert. Aber ich glaube, du musst, wenn dann jetzt bei ihm bleiben. Also wenn du ihm jetzt die Chance geben willst, dann bleib dabei. Und halt ihn für den Rest der Saison auf jeden Fall als der Nummer 1. Wenn es schief geht, dann weißt du erst nicht die Zukunft. Wenn es klappt, dann hast du die Zukunft im Tor bei dir. Dieses Hin und Her ist unfassbar nutzlos. Naja, musst du zurechtschneiden. Ist nutzlos, Punkt.
Nee, manchmal da denkt man, da kommt noch irgendwas.
Ja, dann kommt kein Gedankengang mehr.
Nee, hat eigentlich alles gesagt. Ja, kommt manchmal vor. Alles gut. Ansonsten, ja, also ich glaube, zum Bayern-Spiel werden wir ganz am Ende noch mal was sagen. Urs Fischer, du warst im Stadion an der Alten Försterei und die Mainzer haben ja sehr, sehr lange geführt und muss schon sagen, haben so ein bisschen den Sieg dann auch aus der Hand gegeben. Ja, fangen wir mal mit Urs Fischer an. Wie war so seine Rückkehr? Was hast du gefühlt, diesen großen Mann, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, ihn da wieder im Stadion zu sehen?
Ja, na, Urs Fischer ist ohne Frage der größte Trainer aller Zeiten, was Union angeht. Vom Zweitligisten zum Champions League Club, das ist sucht deinesgleichen. Es war leider nicht so emotional wie erhofft durch die prekäre Mainzer Situation, wurde eine Verabschiedung ja beidseitig abgelehnt quasi. Es gab keine Zeremonie, keine Bildübergabe, Blumenstraußübergabe, wie es sonst der Fall ist, wenn Ex-Unioner zum ersten Mal zurückkehren. Das war bitter, aber ja, für viele war es verständlich. Wegen der Situation Mainzes. Ich fand's doof. Ich hätte Urs Fischer gern verabschiedet. Auch nochmal mit krönendem Applaus von den Rängen, mit Foto, mit Blumen und so weiter. Aber du hast gesehen, wie er langgelaufen ist am Seitenrand, die Leute begrüßt hat, Autogramme gegeben hat, Fotos gemacht hat. Es war schon schön, ihn wiederzusehen. Also überhaupt diese Persönlichkeit, Urs Fischer wieder am Stadion zu haben, war ein warmes Willkommen. Es war schön, ihn wieder da zu haben, gerade auch mit Mainz, ja einem eher beliebten Verein, wenig Feinde. ist mir lieber, als es Köln gewesen wäre, was ja auch ein Gerücht im Sommer zum Beispiel war. Deswegen war ein warmes Willkommen und am Ende die Punkteteilung ja auch wahrscheinlich für Urs Fischer das schönste Ergebnis. Jetzt aber zum Sportlichen. Also Union, die ersten 70 Minuten, gruselig. Gruselig, gruselig, gruselig. Defensiv katastrophal, das 1-0 ist ein Riesenstellungsfehler. Klar ist Nadim Amiri ein geiler Fußballer, wenn er den Ball mitnimmt, wie er abschließt. Das ist überragend, das ist Bundesliga höchstes Niveau. Aber wie die Kette da stand, ey, da habe ich Kopfschmerzen bekommen, ne? Also ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das 1-0. Aber was...
Ja, ja, ja. Ich hab's leider nicht mehr im Kopf so.
Ey, genau, was da für eine riesen Lücke ist. Mit drei Innenverteidigern und niemand steht da, wo er zu stehen hat. Das war gruselig.
Oh, jetzt habe ich es wieder, jetzt wieder im Kopf, dieser hohe Ball, wo er annimmt und dann, ja, ja.
Genau, okay. Chancenverwertung, ein Thema, was bei Union schon die ganze Saison dabei ist. Wenn du das mit Ilic, den Stürmer, der noch kein Saisontor hat, der am leeren Tor vorbeischießt, Birk, der am leeren Tor vorbeischießt. Ja, wie gesagt, gruselig, 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 gruselig über weite Strecken des Spiels. Am Ende wirst du wach, aber du wirst zu spät wach und das verstehe ich immer nicht. Du fängst ab der 75. so in dem Dreh fängst du an, Fußball zu spielen. Und es ist zu spät. Und ich verstehe nicht, wie das sein kann. Wie ein Fußballteam 70 Minuten lang völlig abgemeldet ist, bis es sich dann auf einmal meldet. Und dann, so ehrlich muss man sein, das sage ich als jemand, der live im Stadion war, dann drückst du schon fast auf Sieg. Du machst die beiden Hütten und drückst permanent weiter aufs Mainzer Tor. Wie du zwei Gesichter zeigen kannst in so einer kurzen Zeit, das erklärt sich mir nicht. Das ist mir zu hoch. Da bin ich vielleicht mit meiner C-Jugend noch nicht so weit, dass ich das verstehen kann.
ich weiß nicht, ob die Leute da draußen das schon mitbekommen haben, aber wahrscheinlich noch nicht. Du bist ja jetzt auch Jugendtrainer, also du beschäftigst dich jetzt auch professionell mit abkippenden Außenverteidigern.
Über ein Jahr schon, über ein Jahr sogar schon. Die Zeit rennt.
Wahnsinn. Also alles, was die Welt bisher nicht so gesehen
hat. Ich wollte gerade sagen, die Fußballlande werde ich aufmischen. In ein paar Jahren seht ihr mich in der Bundesliga.
Dann kannst du ja jetzt mal von Trainerkollege zu Trainerkollege ja mal bis hierhin die Arbeit von Steffen Baumgart bewerten. Wir werden nämlich auch in dieser Woche wieder, ist ja englische Woche und da wird ja sozusagen die Hinrunde abgeschlossen. Und wir werden in dieser Woche auch wieder eine Hinrundenanalyse machen. Deswegen, ich brauche mal ein bisschen auch noch Union-Input von dir. Wie schätzt du Steffen Baumgart ein? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass du von seiner Verpflichtung nicht sonderlich begeistert warst. Und auch so zwischendurch hatte sich deine Meinung jetzt nicht so massiv ins Positive gedreht. Nee,
und das ist auch immer noch nicht der Fall. Also seine Arbeit ist in meinen Augen maßlos überbewertet. Die sagen, ja, hat Union gerettet und wieder Wind reingebracht. Das ist totaler Quatsch. Ist der bei Steffen Baumgart keine Spielidee, keine Überzeugung und kein Plan. Also ich weiß noch, als er kam, predigt, er will Viererkette spielen, er hat sein System, bla bla bla. Nee, macht er nicht. Wir spielen immer noch denselben Fußball wie unter Urs Fischer. Was Punkte bringt, aber dass das Punkte bringen kann, ist nichts Neues. Aber er selbst hat keine Ideen, er hat keinen Plan und er entwickelt keine Spieler weiter. Ich sehe bei so wenigen Spielern wirklich einen Fortschritt in der Leistung, den ich aber erwarte von einem neuen Trainer, den ich erwarte in der Bundesliga. Aber da ist nichts, da ist nichts. Das Schlimmste ist seine Wechselpolitik. Also ich verstehe, dass du deine Stadt auf lange spielen lassen willst und wenig wechseln möchtest. Aber da sind Spiele dabei, wo du in der 70. Minute noch nicht gewechselt hast, wo du hinten liegst. Das war jetzt in dem Spiel mal nicht der Fall. Toi, toi, toi. Er hat es mal hinbekommen, früher zu wechseln. Aber in manchen Wochen oder anders, in vielen Wochen schaue ich mir die Wechsel von Union an und frage mich, was der Plan dahinter war, was die Idee ist. Bestes Beispiel ist in meinen Augen Heidenheim. Du spielst hier den Tabellenletzten, fußballerisch krass limitiert. Du führst 1-0 und stellst dich hinten rein. Also, dass Union nicht die Übermannschaft ist fußballerisch, das ist nichts Neues. Das wissen wir alle seit jetzt 7 Jahren Bundesliga. Aber nicht gegen Heidenheim, gegen vielleicht das eine Team, was fußballerisch noch schlechter ist als du. Dich dann da hinten reinzustellen. Also da sind mir sämtliche Adern im Kopf geplatzt. Und ich bleibe auch dabei mit Baumgart. Bist du nicht erfolgreich? Klar, der Anspruch Europa ist nicht da. Das ist nicht das ausgeschriebene Ziel von Union. Aber so ein bisschen träumt man ja davon, sich mal auf Platz 7 zu verirren, vielleicht mal auf Platz 6 zu verirren, wieder diese Europapokalnächte zu erleben. wie sie Mainz zum Beispiel ja auch letztes Jahr hat. Ich meine, wer hat mit Mainz auf den 7. Platz gerechnet? Wahrscheinlich nicht viele. Aber das kann passieren mit Kompetenz auf der Trainerbank. Ja, und die hat Union nicht. Die hat Union nicht.
Ich werde das rausklippen und immer an den Stellen, wo du Baumgart oder Union gesagt hast, lege ich Tottenham und Frank darüber. Werden wir auch in einen der späteren Kategorien nochmal zukommen. So viel sei schon mal verraten. Nee, aber interessant. Also ich bin jetzt natürlich kein Union-Insider. Ich sehe natürlich aber viele Spiele, also ich sehe im Prinzip alle Spiele, zumindest die Highlights, natürlich nicht in voller Länge. Ja, und auch da habe ich mir schon öfter auch die Frage gestellt, die du dir auch gestellt hast, wo ist jetzt hier die Weiterentwicklung? Also du dümpelst das irgendwie so zurecht und du hast ja auch immer die Spiele, wo du richtig hammermäßig unangenehm bist, wie zum Beispiel gegen die Bayern ja jetzt zweimal im letzten Jahr, ne? Aber darüber hinaus geht nicht so wirklich was und ja, auch bei der Offensive, Oliver Berg tut halt genau das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Weißt du, da hast in der Saison 3-4 Spiele, da triffst du auch mehr als einmal und das restliche Jahr fragst dich, wo ist er?
Ich wollte gerade sagen, von welchem Kreisligisten ist der hierher gewechselt? Ja, das ist es halt. Du wirst gerade so ein bisschen zur grauen Maus der Bundesliga. Und ich sage nicht, dass es kategorisch schlecht ist, wenn ich mir überlege, wo Union herkommt und wo ich den Verein lieben gelernt habe. Da hättest du geträumt von der grauen Maus der Bundesliga. Aber irgendwo bist und wirst du ja erfolgsverwöhnt. Und nach 3 Jahren Europapokal, nachdem man das alles schon mal erlebt hat, bin ich geil auf mehr. Hab ich total Bock auf mehr Europa. Habe ich Bock auf dieses Reisen. Und man träumt davon und man hofft davon. Weil gerade dieses Mittelfeld, diese Plätze 7 bis 11, sind ja nun mal immer sehr, sehr eng in der Bundesliga. Und da kann auch mal dieser Ausrutscher kommen auf diesen europäischen Platz. Aber das sehe ich nicht kommen, wie gesagt. Das wird so ein bisschen so ein wie Augsburg. Ja, immer so in der Nähe, aber wirklich nach Europa, naja, vielleicht einmal in 20 Jahren.
Es fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen der Entertainment-Faktor. Also, dass du halt, du hast, wie du es gesagt hast, du spielst gefühlt denselben Fußball wie unter Urs Fischer. Ne? Und ich glaube, vielleicht, wenn ich das so ein bisschen abschwächen darf, vielleicht muss es gar nicht unbedingt europäisch sein, aber dass du ein bisschen mehr Sexiness in dem Fußball drin hast, dass du halt nicht nur dieses graue Maus den Gegner abklöppeln hast, sondern dass du auch so ein bisschen entertained wirst. Ne? Also, dass du offensiv auch ein bisschen mehr begeisterst.
Ja, na, Zimmer, du hast technisch starke Spieler, ob es ein Livan Bocu ist, ob es ein anderer Schäfer im Zentrum ist, ein Wu Yong Yong, du hast gute Spieler. Aber Steffen Baumgart ist kein Fan von gutem Fußball, habe ich das Gefühl. Der findet Ball nach vorne kloppen und bisschen rumpfeifen am Seitenrand findet er halt geiler. Ist nicht meins. Finde ich scheiße.
Das haben wir verstanden, glaube ich. Aber fand es sehr schön, wie du ihn nachgemacht hast.
Ja, das ist immer so lächerlich. Also mittlerweile trägt er eine Jacke, da bin ich ja schon fast stolz drauf. Aber wenn da der kleine dicke Mann da steht, bei -2 Grad, in die Hocke geht und einfach nur pfeift und du hörst das Pfeifen durch das ganze Stadion, und dann denkst du, ja, und jetzt? Cool, super, du kannst am lautesten pfeifen von allen. Schön.
Okay, also aus Benjamin wird man definitiv kein Union-Fan mehr machen.
Kein Unioner.
Es ist Montag, schon spät abends.
Steffen Baumgart-Fan werde ich in diesem Leben nicht mehr. Das war ich auch schon vor Union nicht. Dieses extreme Abgekulte habe ich damals, glaube ich, auch schon gesagt, mag ich nicht. Und da bleibe ich bei.
Gut.
Ansonsten. Obwohl die Schiebermütze, die vermisse ich ein bisschen.
Stimmt, die trägt er gar nicht mehr, ne?
Nee.
Ja. Ja, ansonsten wollen wir noch mal über die Bayern reden? Oder möchtest du vorher noch?
Ja, das können wir machen. Knappe Kiste. Alter Falter, haben die weggeklatscht. Junge. Also ich saß auf meinem Bettchen und bekomme die Benachrichtigung 1-0. Das, ja, na gut, nimmt deinen üblichen Pfad, ne? Im Bayern-Spiel halt. Und dann kam das 1-1. Ich dachte so, oh, ist das hier ein spannendes Fußballspiel?
Auch wieder Pejčinović, ne?
Genau. Ich dachte, oh, wird das spannend? Ich schalte mal rein. Ich kann, glaube ich, eins festlegen, es war nicht spannend.
Also ich habe ja auch nur immer in der Kicker-App, ich hatte gestern Abend noch einen beruflichen Termin und ne, und dann die zweite Halbzeit immer so durch und ich dachte mir, Halleluja. Und dann habe ich die Highlights dann gestern Abend noch vorm Schlafengehen gesehen und also teilweise standen ja mitunter dann drei Bayern-Spieler allein vorm Tor. Ne? Du hast natürlich immer so dieses Risiko, das, was ja Wolfsburg in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht hat, nämlich indem sie sehr stark die Bayern unter Druck gesetzt haben, ne, indem sie hoch angelaufen sind. Es ist ja immer sehr schwierig, gerade in München in der Allianz Arena. Du hast ja zwei Optionen. Entweder du machst es so wie die Wolfsburger, dann hast du aber natürlich, wenn dir so ein bisschen die Kraft ausgeht und du das nicht defensiv konsequent gut verteidigst, geht das so in die Hose wie gestern. Nämlich, ja, dann laufen die Bayern alle zwei Minuten alleine auf das Tor zu. Ne? Weil die lieben das natürlich, wenn sie so viel Platz haben. Oder auf der anderen Seite, das, was sicherlich die meisten machen, nämlich extrem kompakt defensiv hinten drin stehen. Aber auch da sagst du, in 90% der Fälle finden die Bayern irgendwann früher oder später immer die Lücke zum Tor und dann geht's dahin. Also es ist auch unfassbar schwer für den Gegner, wenn die jetzt natürlich qualitativ nicht so gut sind wie die Bayern, also was auf die ganze Bundesliga im Prinzip zutrifft, ist es auch unfassbar schwierig, da die richtige Taktik zu wählen. Da brauchst du, und das sagen ja natürlich auch am Ende des Tages, alle einen perfekten Tag. Die Bayern müssen einen schlechten haben. Ja, also auch als gegnerischer Trainer kannst du da mit so einer limitierten Mannschaft im Vergleich zu den Bayern, kannst du da überhaupt was so richtig machen? Geht eigentlich kaum. Das siehst du ja in dieser Saison insbesondere.
Ja, mich nervt das schon wieder so. Also ich weiß, Kreuzvergleiche hinken ja immer so ein bisschen. Aber um wieder auf Union zu kommen. Du holst einen Punkt gegen Bayern, verlierst gegen die 8-1-Klatsche Wolfsburg 3-1. Du verlierst 3-1 gegen das Team, was sich 8-1 von den Bayern abschlachten lässt. Ah, oh, da wirklich, da kriege ich Kopfschmerzen. Da wird bestimmt wieder kurz übel. Ja, nein, also die Qualität, die Bayern auf den Platz bringt, die ist... Die sucht seinergleichen. Das ist dieses Jahr wirklich unfassbar. Überraschung bei den Bayern. Aber da klappt ja alles. Du hast ja keinen Transfer, der nicht einschlägt. Du hast keinen Spieler, der nicht funktioniert. Mit Lennart Kallas, so ein Jugendspieler aus dem Nichts, der unfassbaren Fußball spielt. Dann kriegst du noch zwei Eigentore geschenkt. Also, es läuft ja alles für die Bayern. Also, nix läuft ja irgendwie schlecht. Außer Uli Hoeneß, wenn er seinen Mund aufmacht. Aber es ist ein seltener Fall mittlerweile.
Ja, es würde ja auch fehlen, wenn es das nicht gäbe. Ich möchte vielleicht in diesem Zuge, und dann können wir den Spieltag vielleicht ja auch mal zumachen, ich möchte aber mal einen Spieler speziell loben, weil ich finde, der geht so ein bisschen unter, also nicht im Sinne von, dass man ihn nicht sieht, sondern finde, dass er viel zu wenig gelobt wird, nämlich Luis Diaz. Wie wir am Anfang der Saison über diesen Transfer spekuliert haben, im Sinne von, boah, der ist schon im etwas gesetzteren Alter, bei Liverpool war der nicht mehr ganz vorne mit dabei, hat auch nicht wenig gekostet. Und ich kann mich auch an die ersten Spieltage erinnern. Er hat von Anfang an, hat er eigentlich gut genetzt, aber er hat auch sehr viele Möglichkeiten liegen lassen. Also das hatte am Anfang so leichte Leroy Sané-Vibes auch, wo man sich dachte, ach du meine Güte, das hatten wir die letzten Jahre doch immer schon. Jetzt geht das so weiter. Aber jetzt auch, er wird effizienter vor dem Tor. Und er ist halt auch, und ich finde ihn auch in Kombination mit Olise so wichtig, weil Olise gerade hinten raus hat er mir nicht immer so gut gefallen, weil das mit seiner künstlerischen Art, Fußball zu spielen, oftmals zu sehr übertrieben hat. So, und ich finde, Luis Diaz ist insofern super der Gegenpart, weil er wirklich die kolumbianische Dampframme ist, der notfalls durch drei Spieler durchläuft.
Na, der ist recht geradlinig, ne?
Ja, genau. Und die ergänzen sich einfach so super perfekt im Prinzip. Und das finde ich wirklich cool, wie der eingeschlagen ist. Und ich glaube auch, gerade wenn du mal in Liverpool mal bei den Fans nachfragen würdest, ich glaube, irgendein englischer Fußballexperte hat das jetzt auch gesagt, ich glaube, die vermissen den da, gerade aktuell sehr.
Ja, da läuft es ja auch überhaupt nicht. Das Ding, meine ich, warum er so ein bisschen unterm Radar läuft, in Anführungszeichen, ist nun mal diese Riesenablöse. Eine 70 Millionen Euro ist einfach eine Stange Geld. Das darf man und kann man auch nicht kleinreden. Und ich glaube, manche erwarten für 70 Millionen dann doch nochmal ein bisschen mehr Output. Ja, er hat jetzt neun Tore gemacht, neun Dinge auch vorgelegt. Das sind super Zahlen, so ist nicht. Aber eben 70 Millionen Ablöse, da könnten da auch statt 9 mal gern 15 Tore stehen. Deswegen, diese Ablösesumme, die hat einfach diesen, die klebt wie so ein Anker an einem dran, ne? Und den abzuschütteln, das musst du erstmal schaffen.
Aber es kriegt er ja gut hin, finde ich. Also wenn ich jetzt mal...
Gut, ja, ja. Aber also weil ich finde, 70 Millionen kannst du sagen, war okay. Aber du willst ja mehr als war okay. Du willst ja eigentlich, dass das dann nachher sagt, 70 Millionen, das waren eigentlich 50 zu wenig, hahaha. Ha, ha, ha. Und ich finde, diesen Eintritt muss er noch gehen. Diesen Eintritt, dass wirklich dieser Output noch größer wird, noch mehr Tore, noch mehr Vorlagen, dieses geradlinige beibehalten und noch mehr Zahlen auf den Tisch bringen.
Aber gut, dafür hast du ja jetzt auch noch die komplette Rückrunde. Oder jetzt,
ja, beziehungsweise, ja, also mein Gott,
die Hälfte der Saison ist ja auch gerade erst rum, ne? Also von daher, also bis hierhin, wenn wir jetzt mal den Schlussstrich drunter ziehen, finde ich das, also ist er mir deutlich lieber als ein Leroy Sané.
Muss man mal sagen. Ja, so, das ist definitiv, sagen. Also wie gesagt, das ist ja, er ist ein guter Transfer, aber vom drittteuersten Transfer der Vereins- und Liga-Geschichte. Ja, da erwarte ich mir auch, dass er ein bisschen scored. Also ich, wie gesagt, er macht's gut, aber das sind die Zahlen, die er bringen muss. Und jetzt will ich noch dieses Extra sehen, weißt du? Mhm. Das von diesem, er zeigt, was er zeigen muss, zu, er zeigt noch mehr. Darauf warte ich noch, dass da einfach noch ein paar mehr Tore bei rumkommen. Weil wenn du dir anguckst, das habe ich gerade eben gesehen, das finde ich eigentlich ganz, ganz lustig, weißt du, wie viele Tore der zweitbeste Torschütze der Bundesliga hat?
Ich müsste erstmal wissen, wie viel hat jetzt Harry Kane eigentlich?
20,
ne?
20.
Ja. Ja. Boah, ich würde mal vielleicht die Hälfte sagen.
Es sind 9. Es sind nicht mal die Hälfte.
Achso, und es müsste dann Michael Olise sein, oder?
Dennis Under, Faris Tabakovic.
Ehrlich, Tabakovic hat 9?
Tabakovic ist mittlerweile bei 9 Hütten, ja, hat mich auch sehr überrascht.
Krass. Der ist also ja Undaf wundert mich nicht, aber ehrlich, ach, Wahnsinn.
Ach, Undaf wundert mich auch, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, auch der ist langsam in die Saison gestartet, auch der wurde, was heißt ersetzt, auch dem wurden Stimme vor die Nase gesetzt. Also ich finde schon überraschend, dass der dann doch so extrem gut scored die Saison. Ich meine, Harry Kane ist eine andere Liga, darüber brauchen wir gar nicht reden.
Na, schau dir das Tor
aber da die 9 Hütten ist schon stark, ne? Aber ja, geisteskrank. Aber genau da, zwischen diesen 9 Undav Tabakovic und diesen 20 Kane, da will ich einen Diaz sehen, da will ich einen Diaz mit 13, 14 Hütten sehen. Aber wir haben ja noch, wie du schon sagst, eine ganze Rückrunde Zeit.
Naja, wenn du das mit seinen Toren jetzt hochrechnest, dann müsste er das ja schaffen.
Ich bin gespannt.
Wir werden da auf jeden Fall drauf zurückkommen, spätestens am Ende der Saison. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen mal in unsere Kategorien rein. Und das ist ja für Benny sozusagen das erste Mal. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du oder wen du da herausgesucht hast. Fangen wir mal an mit dem Fail der Woche.
Mein Fail der Woche, wir haben schon drüber geredet, ist die Wolfsburger Hintermannschaft. wie du schon erwähnt hast, wenn dann da 3 Bayern allein noch am Torwart stehen, ey, da könntest du heulen, glaube ich. Also jetzt hier mal meine Erfahrung am ersten Mann als Torhüter auszupacken. Ich stand letztens bei einem Hallenturnier mit meiner Herrentagstruppe im Tor und da haben wir gegen ein paar gespielt, die beim ersten FC Frankfurt spielen. Also in der Brandenburg-Liga, schon recht hoch, die können schon kicken. Und wir halt alles Kreisliga-Kicker.
Frankfurt oder?
Ja, genau, Frankfurt oder. Okay. Und wir alles Kreisliga-Kicker. Alter, die haben uns auseinandergenommen. Und dann standen die Halle, 4 Feldspieler, ein Torwart. Und dann standen alle 4 vor mir alleine und ich im Tor. Da kriegst du das Kotzen. Es hat gar keinen Spaß gemacht. Aber das war ein Hallenturnier mit 5 Ligen Unterschied. Und das ist Bundesliga. Und dann stehen die da alle allein vorm Tor und können sich aber noch 8 Mann und her spielen, wenn sie wollen. Also so eine schlechte Defensivleistung. Die habe ich lange nicht gesehen. Die habe ich lange nicht gesehen.
Ja, vor allem auch symptomatisch fand ich dieses 8:1. Also wie Goretzka da aus diesem Winkel, ja, ich will nicht immer Goretzka bashen, aber bei diesem
Goretzka!
Tor, aber bei dem Tor dachte ich mir, also eigentlich darf der nicht reingehen. Es freut mich natürlich für ihn, dass er jetzt auch mal getroffen hat. So hat er ja verdient. So. Aber ich fand
übrigens,
das...
Übrigens, wenn wir schon dabei sind, das ist die höchste Bundesliga-Klatsche für den VfL Wolfsburg.
Ja, ich hoffe, ich sehe in Zukunft endgültig keine Videos mehr von Grafit mit diesem Hackentor.
Ach, ich glaube, die wirst du niemals los. Und es ist leider auch wunderschön, da kann man nichts sagen.
Ja, also die Dusseligkeit der Bayern-Verteidiger da zu sehen, es hat eine gewisse Komik.
Boah, da waren aber auch Legenden auf dem Platz. Christian Lell zum Beispiel, also da waren schon richtige Maschinen auf dem Feld, Alter.
Ja, wahrscheinlich auch so Martin De Michelis oder so.
Ey, De Michelis war cool.
Ja, das stimmt. Breno und Edson Bravheit.
Und Pranjic auf dem Flügel, Alter, den auf der Peitsche.
Aber ich glaube, Bravheit und Breno sind ja dann eher durch andere Dinge aufgefallen, oder? Also Breno auf jeden Fall, aber Bravheit war doch auch irgendwas.
Ich weiß gar nicht. Breno hat sein Haus angezündet.
Ja, 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 genau.
Wie hieß denn der Japaner? Takashi Usami.
Ja, schön.
Aber boah, das ist auch ein Spieler, den ich völlig vergessen habe. Aber der kam glaube ich, erst ein Jahr später.
Ja, ja, ich glaube, der hat doch mit Nils Pedersen zusammengekickt, oder?
Der spielt noch!
Wo das denn?
Bei Gamba Osaka in Japan, der ist sogar Kapitän. Verrückt.
Ja, why not?
Egal, zurück zum Thema.
Genau, der Fail der Woche. Wolltest du noch was sagen zur Wolfsburger Hintermannschaft? Auf der anderen Seite, das Spiel spricht ja auch für sich.
Hüten. Also ich glaube, das ist recht eindeutig.
Ja, ich werde mal ein bisschen international. Ich habe es ja schon angesprochen. Mein Fail der Woche, Thomas Frank. Könntest du dir vorstellen, was ich genau meine, neben natürlich der sportlichen Situation und dafür, dass er auf jeden Fall von Offensivfußball keine Ahnung hat und dass Tottenham in bisher 2 Premier League Heimspiele gewonnen hat und man sich wirklich jede Woche aufs Neue die Augen auskratzen möchte, weil ich mir denke, was macht er mit unserer Offensive? Er macht nichts. Also wenn du dir die Tore anguckst, das sind alles Tore durch individuelle starke Aktionen. So, und ansonsten ja nach Standardsituationen. Bestimmt nach Standardsituationen sind sie mit das gefährlichste Team in der Premier League. So, aber ansonsten aus dem Spiel geht fast gar nichts. So, und dann letzte Woche Auswärtsspiel in Bournemouth, was du natürlich in letzter Sekunde verlierst, ist ja vollkommen klar. Und dann noch bevor der Abpfiff überhaupt ertönt, siehst du schon im Internet die Bilder von Thomas Frank. Ich glaube, da hat er Espresso getrunken. Auf der Rückseite der Tasse ein Arsenal-Logo drauf.
Wie kann das passieren?
Und du denkst dir so als erstes, das ist doch KI, das ist doch AI, oder nicht? Echt, das haben doch irgendwelche Tottenham-Fans, die ihn unbedingt raushaben wollen, doch irgendwie zusammen gefotoshoppt. Und dann, das ist echt. Ne?
Und das Foto ist auch geil, wie er grinst und genau dieses Logo auch nach vorne hält. Also nicht mal irgendwie seitlich, dass du es vermuten kannst, sondern ganz genau in die Kamera rein.
Also ich nehme ihm absolut ab, dass er das nicht absichtlich gemacht hat. Das Problem ist, er wird ja schon seit Wochen konsequent ausgebuht. So, ob auswärts oder zu Hause. Jetzt auch am Wochenende beim FA Cup Heimspiel gegen Aston Villa. Da die Villa-Fans und die Tottenham-Fans zusammen gesungen, you are sacked in the morning und Thomas Frank ist ein Arsenal-Fan. Also, es ist natürlich auch undankbar für ihn, ne, dass sich da auch alles auf ihn konzentriert, weil es ist natürlich nicht nur seine Schuld, ne, viele Verletzte und das Team ist einfach total chaotisch zusammengeschustert worden im Sommer. Aber das Problem ist, er tritt halt wirklich auch in jedes Fettnäpfchen. Dass du dir irgendwann denkst, also so blöde kann doch wirklich keiner sein, dass du sowohl sportlich als Trainer nicht lieferst, dass du die Fans auf Pressekonferenzen beschimpfst und dann du aus einem Arsenal-Becher trinkst. Also, was ja wirklich tot, also es wäre ja schon Todsünde, wenn es sportlich gut laufen würde. Aber jetzt gerade in dieser Situation, es kann passieren, aber es darf dir nicht passieren.
Ach, es kann doch eigentlich, ja. Also, die Frage ist, wie kam dieser Becher dahin? Dieses
Kuriosum, das war ja auch ein Auswärtsspiel in Bournemouth, ne? Also
deswegen, es war ja nicht mal bei Arsenal. Also wenn es das gewesen wäre, dann wäre es trotzdem scheiße. Aber das wäre dann halt so, weil es ist halt deren Stadion mäßig. Aber wie kommt dieser Becher dahin? Ja, das ist schon hart. Also dieses Ausgefälle von eigenen Spielern, da bin ich ja kein Fan von persönlich. Oder auch von eigenen Trainern. Aber das ist... Das ist auch nicht mehr zu retten. Wie soll das noch zu retten sein? Der müsste jetzt eine 180-Grad-Wendung nehmen und alles gewinnen und was weiß ich, jeden Tottenham-Fan die Füße küssen oder so. Aber das Ding ist doch kaputt. Also die Beziehung zwischen Trainer,
halt nicht,
Verein und Fan.
Der wird halt Fans auch nicht ist, entlassen. Also du
ja, aber genau, wird er nicht. Und das verstehe ich nicht.
Ja, ich auch
also
nicht.
Du musst doch als Verein, musst dir doch bewusst sein, das Ding ist durch. Da kommt nichts mehr.
Ich meine, gut, in der...
Jahr, weißt du, in einem Jahr sitzen wir hier, Thomas Frank holt die Champions League mit Tottenham. Nein, aber...
Also in der Champions League sind sie ja... Also das Champions League ist der einzige Wettbewerb, wo sie noch gut mit dabei sind. Ne? Ansonsten Liga bist du... Obwohl der Abstand nach Europa, der ist ja auch noch nicht so weit weg. Ne? Aber sie nutzen es einfach nicht. So, FA Cup bist du jetzt schon raus, League Cup sowieso schon lange. So, und nochmal, offensiv... Wir haben vorhin drüber gesprochen, die Fans wollen entertained werden. Letztes Jahr hattest du ja unter Ange Postecoglou immer das Problem, die Leute wurden entertained, nur die haben so viele Gegentore gefressen, so viele konntest du gar nicht schießen. So. Und man muss ja sagen, Thomas Frank, er hat ja die Abwehr stabilisiert. Das muss man ja fairerweise dazu sagen. Nur seit einem halben Jahr offensiv, es passiert nichts. Du hast so viele Offensivspieler. Ja, klar, die wichtigsten sind natürlich langfristig verletzt. Ne? Das hilft dir nicht. Aber mein Gott, schau dir doch mal an, wer da vorne alles rumrennt. Also da kann mir doch keiner erzählen. Da müsste doch sehr viel mehr möglich sein. Und ich glaube, die Tottenham-Fans, und da spreche ich auch von mir selbst, wir sind sehr Lions-fähig. Wir erwarten nicht irgendwas. Mir wäre vollkommen okay, wenn sie aktuell auf Platz 9 oder 10 stehen mit Reichweite nach oben. Da wären alle fein damit erstmal. So, aber du wirst doch von Woche zu Woche nur enttäuscht.
Ja, gerade nach dieser kuriosen letzten Saison. Das war jetzt Tabellenplatz 15, aber Europa League-Sieger. Ja,
17 warst du. Du warst
oder
der letzte. Du warst auf dem letzten Platz, der nicht Abstieg bedeutet. Ne?
Stimmt, ich war mir nicht mehr sicher, ob's United oder Tottenham war, die den
17. Ja, United war 16.
War das so. Deswegen nach dieser kuriosen letzten Saison mit, ja, endlich mal ein großer Titel, aber Liga bitte nicht drüber reden. Und es geht genauso kurios weiter, wie du schon sagst. Champions League noch alles drinne, aber in der Liga bist du 14. Ja, auch dieses Jahr, der Abstieg ist kein Thema, weil du da wieder drei Teams unten drin hast, die keinen Fußball spielen können. Aber du wirst ja nicht glücklich als Tottenham-Fan. Nee. Was ich gut finde, ne, weil mein Herz schlägt ja für Chelsea, was London angeht.
Ja, ihr habt den Trainer immerhin jetzt neulich mal entlassen. Ich frage mich, warum
wir... Ja, das ist die richtige Entscheidung, war, sei mal dahingestellt.
Ja. Und das Gute
aber
ist...
Aber das ist ein anderes Thema.
Ja, und das Gute ist, Manchester United hat Roman Amorim. Also wenn, das Ding ist, wenn du schon denkst, du wärst der lächerlichste Verein in England, kommt spätestens Manchester United.
United!
Ja. Also da fragst du dich auch, wer soll denn da überhaupt noch kommen? Also
na und welcher Spieler soll da erfolgreich sein? Also ja. Wenn du dir überlegst, so viele Spieler, die so geil bei anderen Vereinen waren, ob es ein Zirkus ist, ob es ein Mbeumo, ob es ein Cunha ist, und die sind ja alle Katastrophe bei United.
Der nächste Fail der Woche. Aber wollen wir mal weitergehen zum Ehrenmann, zum Positiven?
Können wir machen.
Erzähl mal, hau mal raus.
So, da bin ich ein bisschen tiefer ins Thema gegangen.
Oha.
Okay, bist du bereit?
Ja.
So. Er trägt den liebevollen Spitznamen Aykut, der Berliner Hafti. Als echter Frankfurter Jünger wechselt er im Alter von 8 Jahren vom FSV zur Eintracht aus Frankfurt. Und durchlief da sämtliche Jugendmannschaften. Nach 5 Einsätzen in einer Corona-durchrüttelten U17-Bundesliga-Saison riefen die großen Namen vom Bosporus. Ein unsauberer Wechsel zu Besiktas folgte zum Unmut der Frankfurter Eintracht. Doch das sollte sich als Riesenmissverständnis rausstellen. Nach einem Jahr ohne Einsatz, ohne auch nur spielberechtigt gewesen zu sein für irgendeine Jugendmannschaft, ging es zurück nach Deutschland. Doch dieses Mal nicht die Großstadt, nicht nach 069, nicht zu einem Bundesligisten. Im Gegenteil, es ging ins 15.000 Einwohner starke Sandhausen. Dritte Liga, mediales Interesse, Fehlanzeige. Doch 28 Drittligaspiele, 9 Scorer und ein beinahe Transfer zur Darmstadt später, sollte der Plan doch aufgehen. Der große Wechsel in die Bundesliga folgte. Ziel erreicht, Märchen auf zweiten Bildungsweg zu Ende, erneut Fehlanzeige. Eine Leihe in Liga erfolgte, bevor er auch nur einmal den Trainingsplatz betreten durfte. Doch genau da sollte sein Stern erst richtig aufgehen. 31 Spiele, 12 Scorer und erneut ruft die Türkei. Erneut ruft Beşiktaş. Albert Einstein sagte einst, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Aber wahnsinnig ist mein Ehrenmann der Woche nicht. Nach erfolgreicher Leihe folgt ein Treuebekenntnis, die Vertragsverlängerung und endlich der Traum der Bundesliga. Oder? Natürlich nicht. Verletzung am Sprunggelenk. OP, 6 Monate Pause. Der nächste Rückschlag. Doch dieses Wochenende, da war es soweit. Das Märchen, mittlerweile auf dem dritten oder vierten Bildungsweg, ist abgeschlossen. Zwar gelang ihm die Führung zum das Tor zum 1-0 nicht, ein paar Zentimeter trennten ihn davon, doch sein feiner Fuß und seine noch feinere Technik brachten einige Lächeln ins Gesicht der Unioner. Mein Ehrenmann der Woche feierte an diesem Wochenende sein Bundesliga-Startelf-Debüt. Mein Ehrenmann der Woche ist Livan Burcu.
Schön. Hast du das?
Danke.
Hast du das von irgendeiner Seite abgelesen? Hast du das?
Ja, ich habe es mir aufgeschrieben.
Nein, hast du das selber verfasst oder?
Ja, natürlich. Oh. Ich bitte dich. Willst du jetzt hier meine Schriftstellerfähigkeiten in Frage stellen? Das mit dem Lesen müssen wir noch üben, aber schreiben kann ich schon manchmal.
Das hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Können wir das irgendwie nicht an die Unioner weiterleiten? Also du musst dafür ja schon ein bisschen Liebe kriegen.
Ja, finde ich auch. Danke. Wahnsinn. Das rührt mich zu Tränen, dass du mich so lobst. Das hätte ich nie erwartet.
Und ich muss auch wirklich sagen, also da hast du dir wirklich auch sehr Mühe gegeben. Finde ich sehr schön, wie
danke,
du das aufbereitet
danke,
hast.
Danke,
wirklich.
Danke.
Einmal danke, Applaus. Dank, ich habe mir nicht ganz so viel Mühe gegeben, aber ich glaube, ich habe auch eine sehr schön malerische Geschichte, auch aus dem englischen Fußball. Ich habe ja angesprochen, es war FA Cup am Wochenende. Der FC Macclesfield, Sechstligist, hat in der dritten FA Cup-Runde den Titelverteidiger Crystal Palace um Oliver Glasner geschlagen. 2-1. Irre Geschichte, ne?
Völlig verrückt. Ich habe auch gelesen, es war irgendwie das erste Mal, dass der Sieger von einem Sechstligisten rausgehauen wird seit 1912, meine ich. Weißt du, wer der Sechstligist damals war?
Von 1912?
Ja, weißt du, wer es war?
Natürlich.
Crystal Palace.
Nein, wirklich.
Full also, Circle. Ich habe es irgendwo gelesen gehabt.
Der Sechstligist war. Ist ja irre. Das macht ja die ganze.
Ich möchte nicht lügen, aber ich hatte es gelesen.
Das macht ja die.
Es könnte auch eine Lüge gewesen sein, das Twitter, aber es passt zu perfekt. Aber ich hatte es gelesen und ich glaube es einfach mal.
Ey, das ist ja wirklich. Boah. Das ist wirklich irre. Na, krass.
Ja, verrückt. Ich meine, wenn man das in deutsche Verhältnisse sieht, Illert Thyssen haut den FC Bayern raus. Nee. Pokalsieger ist nicht Bayern, Pokalsieger ist aktuell. Wer ist Pokalsieger?
Na, Stuttgart.
Stuttgart. Illert Thyssen haut Stuttgart
ja,
aus.
Ja, ich glaube, Illert Thyssen, ich meine, die spielen ja wenigstens Regionalliga, da müsstest du, glaube ich, tiefer gehen.
Spielen die Regio sogar?
Ich glaube, die spielen Regionalliga Bayern, wenn ich mich nicht irre. Da müsstest du, glaube ich.
Da müssen wir noch tiefer gehen.
Da müsstest du irgendwie Bodessa Bautzen oder so.
Bodessa Bautzen. Da können wir Brandenburg-Liga nehmen. Nehmen wir den ersten FC Frankfurt. So, zack. Vorhin noch geredet über die Jungs. Jetzt kicken sie den VfB raus.
Ja, also auf jeden Fall eine.
Aber da musst du sagen, guck mal, das ist ja der Reiz des Pokals und der Vorteil an deren System, dass du nicht erst irgendwelche Kreispokale in Anführungszeichen, Verbandspokale gewinnen musst. Das ist ja das Schöne am FA Cup, dass so viele daran teilnehmen.
Ja, aber ich würde auf der anderen Seite auch eine Sache dagegen halten, die ich halt kacke finde. Exeter, City, die in Manchester bei City spielen mussten und ordentlich unter die Räder gekommen sind, 10-1 verloren haben. Was ich daran halt kacke finde, ist, dass du dieses System, was wir in Deutschland haben, nämlich, dass diese unterklassigen Vereine immer Heimrecht haben, das hast du in England nicht. So. Und das finde ich wirklich kacke. Ob jetzt Exeter zu Hause eine realistische Chance gehabt hätte, wahrscheinlich nicht. Aber ich sage mal so ein bisschen, vielleicht hätte Crystal Palace zu Hause gegen Macclesfield, keine Ahnung, du weißt es nie. Aber ich glaube eher, dass wenn es umgekehrt gewesen wäre, Palace wahrscheinlich souverän gewonnen hätte. Weil,
gut, dazu musst du aber erwähnen, dass Exeter City ein Drittligist ist. Die sind keine Amateurtruppe, ne? Und als Drittligist beim Erstligisten, klar, es ist City, die übermächtig sind. Aber dir da 10 Hütten einzufangen, das ist ein Brett, egal ob heim oder auswärts. Ich glaube, wenn jetzt Cottbus gegen Bayern spielen würde, wird es da keine 10 Hütten hageln.
Ja, wenn
obwohl, gut, wenn du Wolfsburg siehst,
dann weiß ich wollte gerade sagen, ne? Aber na, also in Cottbus mit Sicherheit nicht. In
aber
München?
Ich meine, denn, also gut, aber wann siehst du mal 10 Hütten in der ersten Pokalrunde, wenn man das jetzt mal so vergleicht mit dem FA Cup? Wenn mal Amateurteams gegen Profiteams sehen, spielen.
Ist gar nicht so unfassbar häufig, ne?
10 Hütten, wollte gerade sagen, das passiert nicht oft.
Also es kommt schon vor, also mir fallen nicht die konkreten Begegnungen ein, aber irgendwas habe ich da auf jeden Fall auch auf der Pfanne, dass aber in dieser Pokalsaison gab es das, glaube ich, nicht.
Also ich überfliege hier gerade mal schnell und wir haben 9 Hütten von Wolfsburg gesehen. Lustig, sonst kassieren sie nur 8. Aber das war auch schon das Höchste der Gefühle, was immer noch eine Klatsche ist, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber sich 10 Hütten als Drittliges einzufangen, das ist eine Ansage. Ich meine, in dem Fall war es Wolfsburg gegen den SV Hemeling aus der Bremenliga. Das ist dann doch nochmal ein anderes Niveau.
Das stimmt wohl. Aber trotzdem, ich finde das halt kacke, ne? Weil normalerweise sollte immer das Team, was halt niedriger in der Liga gesetzt ist, sollte dann auch das Heimrecht bekommen. Aber gut, da...
Ja, auf jeden Fall, da bin ich auch dafür.
Aber gut, da ist England einfach anders. Ich möchte noch dem AFC Wrexham beglückwünschen, Nottingham Forest, geschlagen. Herzlichen Glückwunsch an Ryan Reynolds, der auch im...
Aber Macclesfield, die haben doch auch mal höher gespielt, oder? Also, dass die bis in die 6. abgerutscht sind, ist gar nicht so frisch, bin ich der Meinung.
Ich wollte auch sagen, also der Verein war mir vom Namen her schon ein Begriff auch, ne? Also, dass die vielleicht mal...
Ich bin der Meinung, die waren mal in FIFA.
Ja gut, ist auch wieder ein paar Jahre her.
Vielleicht verwechsel ich das auch, aber irgendwie war ich, also ich habe das auch gesehen mit dem Sechsligist und Macclesfield und bla bla bla, aber das hat mich ein bisschen verwundert.
Naja, gut.
Findet man doch.
Ja, such da gerne mal, ansonsten, ich kann ja schon mal die letzten Worte hier noch loswerden. Und zwar mit der Ist-noch-was-Kategorie. Heute ist nämlich frisch rausgekommen. Kannst du gern auch noch mal einen Satz dazu sagen, dass Xabi Alonso nicht mehr Trainer ist. Beim Real Madrid haben ja die Supercupa verloren, die ich nicht geguckt habe, weil Spiele in Saudi-Arabien gucke ich aus Prinzip nicht. Aber wie gesagt, haben die Supercupa im Finale verloren gegen Barcelona. Ja, ziemlich schade, dass das nicht geklappt hat. Für mich ist Alonso da auch so ein bisschen, vielleicht war der Schritt doch ein bisschen zu früh zu so einem großen Verein. Allerdings muss man auch dazu sagen, er ist auch aus meiner Sicht von außen betrachtet, ich bin kein Real-Insider, aber was man so mitbekommen hat, er ist auch so ein bisschen Opfer des Systems geworden. Also eine Mannschaft, die einfach unfassbar undiszipliniert ist. Dazu ein Vorstand, ein Clubboard, was eigentlich immer nur den Schiedsrichtern die Schuld zuschiebt in jeglicher Hinsicht und die sich einfach in der Öffentlichkeit verhalten wie, ich will nicht sagen wie kleine Kinder, weil dann würde ich die kleinen Kinder beleidigen. Da haben viele eine bessere Erziehung wie die Verantwortlichen von Real Madrid, das muss man mal ganz klar so sagen. Und sich da in diesem Umfeld bei so einem großen Verein, aber dann auch noch mit so schwierigen Menschen da rumschlagen zu müssen, das ist schon, also es ist selbst für einen Xabi Alonso, der ja normalerweise, oder wo es schien, der immer so ein Gentleman ist und alles im Griff hat, ist das selbst für ihn schwer. Ich bin gespannt, wie es jetzt Arabeloa macht, weil der ist ja eigentlich auch so ein Typ.
Ja, ich sehe das ähnlich wie du. Das ist auch, also ich finde es auch schade, einfach. Ich habe da vorhin mit einem Kumpel drüber geredet, als die Meldung kam. Was erhofft man sich bei Real? Wer ist überhaupt auf dem Markt für eine Nachfolge? Willst du wieder bei sie dann anklopfen oder was? Willst du jetzt Abeloa das Ding übergeben? Was ist denn Plan dahinter? Weil ich mir schon erhofft habe, dass das Alonso das über Jahre machen kann. Du hast ja auch in meinen Augen nicht unbedingt den Kader, den man bei Real haben sollte. Klar, es ist ein super Kader. Der würde in der Bundesliga die meisten Teams von vorne bis hinten zerballern. Aber für Real Standards ist das in meinen Augen auch kein doller Kader. Und das fällt jetzt Alonso zur Last, dass er mit diesem Haufen an Undiszipliniertheit einfach klarkommen muss. Ja, nee, ich bin da kein Fan von. Also, ich bin kein Fan von Real und auch nicht von deren Handeln. Aber gerade wenn du mal auf die Tabelle guckst, die sind 4 Punkte hinter Barca auf dem zweiten Platz. Die spielen keine Katastrophensaison. Ja, klar, für Real gilt es nur Meister zu werden, alles andere ist ein Misserfolg. Aber in der Situation, einen so jungen, einen so unerfahrenen Trainer vor die Tür zu setzen, nachdem du im Sommer um den gebuhlt hast bis zum geht nicht mehr, ja, macht oder erhöht meine Sympathien für diesen Verein nicht.
Nee. Das heißt natürlich auch, sie haben sich einvernehmlich im beidseitigen Einvernehmen getrennt, wie man immer so schön sagt. Aber ja, ist auch, sagen wir mal
Genau.
so, er ist gegangen worden. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Message, die so dahinter steht. Und ich kann sagen, Xabi Alonso, an der White Hart Lane bist du willkommen.
Komm zur Union. Komm zur Union.
Kommt.
Ich fahr Steffen Baumgart mit dem Fahrrad nach Madrid. Komm zur Union, Junge.
Tut mir ja leid, aber Tottenham kann ihn mehr brauchen. Aber ich glaube, das wird er sich nicht.
Ja, aber
Dafür,
der
also
will ja
selbst
gewinnen.
dafür hat er zu viel Qualität.
Der will ja gewinnen. Der will ja gewinnen. Und bei der. Also, wenn er schon von Hauptstadt zu Hauptstadt geht, will er schon mit der Nummer 1 der Stadt sein. Weißt du? Also.
Ja, oh, das ist jetzt so schwierig, weil ich liebe London, aber als Berliner, da kann ich ja jetzt nicht dagegen halten, ne? Ja, hast du clever gemacht. Ja. Das war doch mal wieder eine ganz launige Folge. Heute auch mal ein bisschen kürzer, aber wir werden euch die nächsten Wochen wieder fleißig mit Bundesliga etc. pp. Zuballern. Wie gesagt, in dieser Woche kommt auch noch mal eine weitere Folge mit David Bücker von On the Pitch, der Sportpodcast.
David, woo!
Werden wir ausführlich über die Hinrunde sprechen. Sind da auch schon sehr gespannt, vielleicht, was sich transfermäßig da noch so ergibt. Auf jeden Fall, Benny, es war mir ein Fest. Und wir müssen ja noch dazu sagen, wäre heute Sturm Elli nicht gewesen, hättest du wahrscheinlich gar keine Zeit gehabt für den Podcast, weil sonst hättest du Training gehabt, ne?
Dann hätte ich Training gehabt, ja, aber in Berlin gilt eine Generalabsage, alle Plätze sind vereist. Kein Training für Benny.
Ja.
Und Stadt Berlin hier, Sportstadt Berlin, Vogel zeigen. Hallenzeiten gibt's nicht für Kinder über 12. Ihr habt doch einen Rad ab, Alter.
Ja, der Bürgermeister spielt ja auch gerne Tennis während Stromausfalls.
Spielt sich an den Eiern an der meisten Zeit, glaube ich, der Idiot.
Ja, okay, das Gott. Also an dieser Stelle machen wir dann, glaube ich, Schluss. Ich will nichts über die Eier von Kai Wegner wissen. Von daher vielen Dank, Benny. Und wir hören uns dann in spätestens einem Jahr wieder. bin sehr gespannt.
Wahrscheinlich ohne Kai Wegner.
Ist gar nicht so unwahrscheinlich, ne? Also, na, gucken wir mal. Vielen Dank und wünsche dir, ich würde dir sagen, ich wünsche dir alles Gute. Das klingt so. Auf Nimmerwiedersehen. Aber nein, hat mir großen Spaß gemacht und vielen Dank, dass ihr da draußen auch wieder mit dabei wart. Teilt den Podcast gerne, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt. Das ist nach dieser Folge vielleicht ein bisschen komisch, das so zu sagen. Und schaltet das Kopfkino aus. Von daher, wir sind bald wieder da. Schön, dass ihr auch in diesem Jahr uns wieder die Treue haltet und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.